Hallo und herzlich willkommen da draußen zu eurem Business-Podcast, dem Fehlerfreitag. Und wie ihr vielleicht schon in dem einen oder anderen Podcast gehört habt, ist die Beziehung und die gelingenden Partnerschaften einer der wichtigsten Schlüsselmomente für das persönliche Glück. Zeit, sich da einen richtigen Experten in den Podcast einzuladen. Ich freue mich ungemein, dass er hier ist. Ich begrüße den lieben Florian von den Lebensidealisten. Hallo Florian, schön, dass du dabei bist.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast, Holger.
Ja, ich freue mich mega und erstmal möchte ich natürlich ganz viel erfahren. Ich habe auf eurer Instagram-Seite geschaut. Du bist nicht allein, du machst das mit deiner Frau. Das wirst du uns hoffentlich jetzt alles erzählen. Erzähl doch mal ein bisschen, erzähl über dich, über euch, wie die Idee entstanden ist. Leg doch mal los.
Genau, also wir machen das zusammen, Ina und ich, meine Frau. Wir haben vor ein paar Jahren, genau gesagt vor 13, schon mal überlegt, dass es Spaß machen würde, mit Paaren zusammenzuarbeiten, hatten damals aber keine Werkzeuge. Ne? Also wir hätten euch sagen können, kommuniziert besser, mehr miteinander, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich irgendwann, das war 2016, selber ein Konfliktcoaching gemacht, weil in meinem ersten Unternehmen, was ich gegründet habe, gab es stärkeres Wachstum. Und stärkeres Wachstum bedeutet Konflikte. Und dann hat mir ein befreundeter Unternehmer einen Coach empfohlen. Den haben wir dann dazu geholt. Und der hat die Konflikte bei uns im Team so gut gelöst, dass ich das Gefühl hatte, das müssen wir selber wissen. Das brauchen wir immer. Ja, wenn wir ein Unternehmen haben, da gibt es ständig Konflikte im Team. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und Ina hat die Ausbildung auch gemacht. Und dann haben wir im Rahmen dieser Ausbildung auch sehr viel gecoacht, also wurden selbst gecoacht. Ne, wenn Dinge, die einen anträgern, die kannst du anderen schwer coachen. Ne? Also wenn du irgendein Thema hast, was bei mir ein Gefühl auslöst, wo ich mich selber voll hineinversetzt fühle, kann ich dir nicht mehr helfen, dann bin ich befangen. Ne, das ist schwierig. Und im Rahmen dieses Coachings habe ich dann für mich gemerkt, dass mein erstes Unternehmen gar nicht mehr so ganz sinnerfüllend für mich ist. Und dann haben wir überlegt, was Neues zu machen, haben dann die Lebensidealisten gegründet. Zuerst mit dem Ziel, so Challenges anzubieten, ne, auf Zucker reduzieren, auf Koffein verzichten, solche Dinge, ne, haben da vieles gemacht, ein Jahr an dem Startup gearbeitet, dann, wie das manchmal so ist, gemerkt, dass das nicht ankommt und dann war auch diese Phase, wo die Challenges dann kostenfrei überall auf Social Media gemacht wurden, ne, wo diese ganzen Challenges-Wellen waren, auf einmal war der Begriff Challenge eben was. Das macht man eben kostenfrei, das ist so ein Social-Media-Ding, aber nichts, wofür ich irgendwie bereit wäre, Geld zu bezahlen. Ne? Also könnte man jetzt davon sprechen, ob das ein Fehler war, das so aufzubauen und nicht frühzeitiger am Markt zu testen, ob es ankommt. Und dann haben wir entschlossen, das zu beenden, haben dann eine Woche getrauert um unser schönes Startup, haben dann überlegt, was machen wir damit. Und dann haben wir uns irgendwann angesehen und gesagt, hey, wir haben jetzt beides eine Coaching-Ausbildung gemacht, in der es im Kern darum geht, wie man emotionale Verletzungen und Konflikte auflösen kann. Lass uns doch jetzt mit Paaren arbeiten. Wir haben alles da an Werkzeug. Dann habe ich innerhalb von einer Woche die Website umgebaut und eine Woche später war das erste Paar bei uns da. Und dann ging das los. Seitdem, das ist 4 Jahre her, beraten wir Paare und holen die raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Das ist immer so das, wie unser Podcast dann startet.
Ja.
Genau.
Das ist unheimlich spannend, wie du das erzählst, weil da ist ja schon in deiner Einleitung sehr, sehr, sehr viel drin, was diesen Podcast ja auch ausmacht. Was ich ganz besonders toll fand, ist, dass du erzählt hast, okay, da haben wir dann, vielleicht war es ein Fehler, aber wenn ihr diesen Fehler nicht gemacht hättet, dann werdet ihr vielleicht nie zu dieser tollen Idee Lebensidealisten bekommen. Wie war das Gefühl, als euer erstes Startup, als ihr gedacht habt, okay, das wird jetzt alles umsonst angeboten, uns bricht da irgendwie was weg? Wie waren so die ersten? War da erst so ein, ach, wie machen wir denn jetzt weiter und das ist doch, gibt's doch gar nicht Wut da? Oder war schnell der Lösungsmodus bei dir auch da und deiner Frau?
Ja, also ich würde sagen, bei meiner Frau war ein bisschen längere Traurigkeit da darüber, dass das jetzt so nicht funktioniert hat, weil da haben wir uns schon sehr, sehr intensiv mit beschäftigt und hatten einfach sehr viel Spaß eine Zeit lang dran. Bei mir war, glaube ich, ein bisschen schneller der Lösungsmodus da, weil ich ja eben schon lange Zeit vorher selbstständig war und eben das kenne, dass Ideen einfach auch mal nicht funktionieren und man auch länger an etwas arbeitet und dass es dann eben auch nicht funktionieren kann. Das gehört für mich quasi zum Unternehmensaufbau dazu, eine Idee zu haben, sie funktioniert nicht, die nächste, sie funktioniert nicht und irgendwann kommt eine, die funktioniert, die ist dann gut und deswegen war das für mich an der Stelle nicht so schlimm. Vor allen Dingen haben wir viele Videos produziert und ich habe damals die Videos selber geschnitten. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Von daher war es dann eher so eine Erleichterung, schon fast zu sagen, ey, cool, ich muss keine Videos mehr schneiden. Ne, sowas zum Beispiel, ne? Aber genau. Aber grundsätzlich war natürlich auch rückblickend das so, dass wir gesagt haben, wir hätten das schon früher, bevor wir so viele Videos produziert haben, einfach am Markt testen können und schauen, funktioniert es. Wir haben es auch teilweise getestet, aber eben eher erstmal mit so einem Freebie, der ganz gut ankam und wir dachten, okay, dann das ist anziehend schon mal. Wenn Freebie funktioniert, dann funktioniert vielleicht auch eben dann der nächste Step. Es wäre jetzt auch kein mega hochpreisiges Produkt gewesen. Aber der nächste Step, der hat nicht funktioniert. Also, genau.
Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, Florian. Du hast gesagt, dieses Scheitern, draus lernen, verbessern. Scheitern, draus lernen, verbessern. Wie siehst du das in den anderen Unternehmen? Du hast gerade gesagt, du bist schon länger als Unternehmer tätig. Ist das ein großes Problem, was Unternehmen heutzutage haben, dass sie Fehler gar nicht als Wachstum sehen und als Möglichkeit, Dinge zu korrigieren, sondern als was Negatives einstufen?
Ich glaube, das ist ja grundsätzlich so ein Thema mit den Fehlern und dem Scheitern und etwas, was durch Social Media stark befeuert wird, weil durch Social Media wird einem ja ständig aufgezeigt, wie erfolglos man eigentlich ist und wie erfolgreich andere Menschen vermeintlich sein sollten. Ob das das Dropshipping-Thema ist, was man am laufenden Band gezeigt bekommt, jetzt die Real-Agenturen, die man gründen sollte, das Thema Recruiting-Agenturen. Also man wird ja laufend gezeigt, dass man, wenn man eben keine Rolex hat, keinen Maßanzug hat und all die ganzen Dinge, dass man nicht so viel wert ist. Und 10.000 zu verdienen im Monat ist als Unternehmer ja quasi wie Hartz IV, so Unternehmer Hartz IV. Ja, das sind ja alles so Dinge, was einem am laufenden Band bei Social Media präsentiert wird. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was sich verstärkt. Als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe, da gab es das alles gar nicht. Ja, da gab es diese Gefühle nicht. Da hat man einfach auch was Lust gehabt. Und hat gesagt, ich mache mein Hobby zum Beruf, ich kann damit Geld verdienen. Und dann ging das eben los, ohne diese ganzen Eindrücke, die man da gewonnen hat. Und ich glaube, das hat dann eben auch mehr Durchhaltevermögen ausgemacht, ne? Dass man eben gesagt hat, man hat gar nicht so viel Einflüsse von links und rechts, wo man das Gefühl bekommt, man könnte auf einem falschen Weg sein oder es müsste eigentlich viel, viel mehr drin sein, wenn ich nur das Richtige tue, das richtige Training buche, den richtigen Videokurs kaufe. Ne? Das gab es ja alles damals nicht.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Glaubst du, dass dieses Gefühl oder diese Welt von Social Media, du hast gerade ja auch sehr viel vom Thema Sinn und ich mache, was mir Spaß macht, was mir was bedeutet. Glaubst du, dass diese Sinnerfüllung oft durch diese Vergleichbarkeit auf Social Media nach hinten rangestellt wird, weil es ja wichtiger ist, mitzuhalten, als etwas zu tun, was einem was bedeutet?
Ja, das glaube ich schon. Vor allen Dingen, dass es immer schwieriger wird, für sich den eigentlichen Sinn zu finden, weil wir so viele Optionen haben. Ja, also die Frage ist ja, ist das die richtige Frau für mich oder gibt es noch eine andere? Ich kann ja ein bisschen swipen und gucken. Ne? Ist das der richtige Job für mich? Weil es gibt ja durch jetzt Homeoffice zum Beispiel unendliche Möglichkeiten. Ne? Ich kann ja quasi von hier von der Münster aus kann ich ja für ein Unternehmen in New York arbeiten, ohne da sein zu müssen. Ne? Ich kann für ein Unternehmen im Silicon Valley arbeiten, ohne da sein zu müssen. Ne? Also ich habe ja schier unendliche Möglichkeiten. Und ich glaube, das macht es einfach unglaublich schwer, sich zu entscheiden und dann auch zur Erkenntnis für sich zu kommen, das ist mein Weg, der ist stimmig für mich.
Ist das auch ein Thema, du bist ja Beziehungsexperte, wenn ich das so mal sagen darf, also du kennst dich auf jeden Fall damit aus, dass man auch weniger Beziehung zu seinem Job hat, zu dem, was man macht, weil es immer oberflächlicher wird, also nicht generell für alle jetzt, um Gottes Willen, aber du hast es ja gesagt, ich kann von zu Hause arbeiten, ich habe gar nicht mehr so eine starke Bindung, vielleicht so eine Loyalität zum Unternehmen. Zwei Fragen, die mich damit, glaubst du, dass es an Loyalität und an Bindung zu Unternehmen fehlt? Und wie ist so deine Prognose in den nächsten Jahren? Ist das ein Thema, was immer mehr kommen wird, dass Unternehmen versuchen müssen, auch eine Art Beziehung zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erstellen?
Absolut. Also ist, glaube ich, ganz sicher, dass das wichtig ist, da eine Beziehung herzustellen und Mitarbeitern einen sinnerfüllenden Job zu geben, wo sie das Gefühl haben, dass sie an was Großem zusammenwirken können. Und insbesondere da auch Strategien zu entwickeln, wie man das jetzt in der Digitalisierung hinbekommt. Wie können wir auch an verschiedenen Orten zusammenarbeiten und trotzdem das Gefühl haben, wir arbeiten gemeinsam an etwas, was uns antreibt, wofür wir stehen. Ja, also so einen Sinn, eine Vision zu entwickeln, eine Mission als Unternehmen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Weil ansonsten identifizieren wir uns einfach zu wenig dann mit dem Unternehmen. Das zeigt ja auch schon so die Entwicklung in den USA, wo man dann eben sieht, dass die Quote an Freelancern, also an Menschen, die gar nicht mehr festangestellt irgendwo arbeiten, sondern einfach sagen, ich arbeite für das Projekt, was gerade ansteht, und sind eigentlich dadurch ja auch mit niemandem, mit keinem Unternehmen mehr fest verbunden, die ist dort ja schon erheblich größer als bei uns.
Ja. Ich habe da auch vielleicht mal aus meinem Hintergrund, aus meinem Business-Hintergrund. Ich habe ja auch mehrere Personen, die mich unterstützen bei meinem Business, sei es Homepage, sei es Podcast, sei es Ads schalten, was weiß ich. Und da hat letztens eine Kollegin oder eine Dame, die für mich arbeitet, gesagt, weil ich habe dann allen so eine Mail geschrieben, habe gesagt, Mensch, so wollen wir das weitermachen. So, da schrieb sie mir zurück, das ist ein richtig tolles Gefühl, mal wieder so eine Form Team zu haben, auch wenn man nur dieses Gefühl hat. Ist es genau das, was vielleicht, ich meine, Corona hat die Welt ja verändert, die hat uns alle verändert und natürlich gibt's jetzt Homeoffice, aber ist das nicht die große Gefahr, dass diese Beziehung darunter leidet, dass dieses Gemeinsame auch darunter leidet und vielleicht auch ein Stück verloren geht? Oder kann man das deiner Meinung nach auch durch Teams oder Zoom oder so weiter auffangen?
Also ich glaube, das ist wie in der Beziehung, da ist das so, es gibt schon meistens Probleme, Konflikte, Unzufriedenheiten, die sich noch einigermaßen kompensieren lassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er ein paar Kinder bekommt. Dann entsteht Zeitmangel, ne? Dann wird die Zeit knapper, dann ist man auf den anderen mehr angewiesen, ne? Während das vorher vielleicht so war, dass man gesagt hat, Mensch, ich bin um 7 da, und falls man dann spontan gesagt hat, nee, doch nicht, ich muss doch noch mal zu einem Business essen, was auch immer, dann hat die Frau halt gesagt, oder der Mann, naja, dann gehe ich halt zum Sport, treffe mit einer Freundin. Das geht jetzt dann in dem Moment, wo Kinder dazukommen, nicht mehr. Weil dann braucht man einen Babysitter und den kriegt man so spontan nicht. So, das heißt, da verändert sich was. Und ich glaube, dass es in der Arbeitswelt relativ ähnlich ist, dass viele Unternehmen schon vorher so eine Art Bindungsproblem mit ihren Mitarbeitern hatten und eben nicht sinnerfüllend das Ganze aufgebaut haben. Und dass durch Corona und die Homeoffice-Situation und die Möglichkeit, dadurch jetzt noch schneller auch Jobs zu wechseln und diese manche zwischenmenschliche Bindungen fehlen, wie diese Tür- und Angelgespräche in der Küche und so weiter, dass das einfach so ein Katalysator ist. Dadurch ist das, was vorher an Problemen schon da war, jetzt einfach mehr ans Tageslicht geraten. Ich meine, vorher gab es ja auch schon diverse Umfragen und Studien dazu, wie viele Mitarbeiter eigentlich innerlich schon gekündigt haben.
Hast du da irgendwie einen Tipp für die Unternehmen oder für die Menschen da draußen, wie man so ein Bindungsproblem angehen kann? Oder kann man das nicht so eins zu eins übertragen von Paaren oder von Ehen auf Unternehmen? Ich finde diese Vergleich gerade ganz spannend. Ob es da eine Möglichkeit gibt, wo du sagst, ja, das wäre ein Tipp, wie man ein Bindungsproblem nicht lösen kann, aber wie man sich nähern kann wieder.
Naja, man sucht ja für sich selber einzeln erstmal nach dem Sinn im Leben, wofür bin ich da, welche Ziele habe ich. Dann macht man das in der Partnerschaft, ne? Was wollen wir zusammen, was sind unsere Werte, Ziele, wofür sind wir gemeinsam da, ne? Was ist unsere Wunschbeziehung, die wir gerne gemeinsam leben wollen. Das kann man in der Beziehung, im Unternehmen natürlich ähnlich gestalten. Man sagt, wir formen einen Sinn, ne? Wofür sind wir da, was wollen wir erreichen, welchen Nutzen wollen wir Kunden wirklich stiften, wodurch machen wir deren Leben besser. Und wenn man daran gemeinsam arbeitet und das natürlich auch dann aus der Führungsebene vorgelebt wird, dass man kundenzentriert arbeitet und das eben einen Sinn macht, diese Dinge zu tun, dann glaube ich, schweißt das auch mehr zusammen und erzeugt mehr Bindung. Unabhängig davon wissen wir, dass eben Bindung ja auch nicht durch mehr Gehalt und all diese ganzen Dinge entsteht, sondern durch Anerkennung, Lob, durch seinen Mitarbeitern seine Zeit geben, ne? Weil Mitarbeiter ja auch spüren, dass die Zeit des Unternehmers, des Geschäftsführers recht kostbar ist, dass er wenig davon zur Verfügung hat. Wenn er diese Aufmerksamkeit aber schenkt, das sind Dinge, die Bindung verursachen. Das ist ja auch das, was in Beziehungen häufig der Punkt ist, ne? So, was erzeugt die Bindung? Das ist Zugehörigkeit, Wir-Gefühl, ne? Dass man die Sprachen der Liebe anspricht, ne? So, und das ist im Unternehmen quasi genau das Gleiche, ne? Wir-Gefühl, Bindung, dem Mitarbeiter Anerkennung, Zeit geben, kleine Aufmerksamkeiten zwischendurch. Das ist das, was nachher diese Bindung ausmacht.
Finde ich total spannend, dass du auch diese Relation so, ja, dass du das so cool beschreiben kannst, ne? Ich glaube, dass dieses Thema Bindung, Mitarbeiter, Loyalität, dass das in Zeichen des Fachkräftemangels natürlich die Themen sein werden, die Unternehmen beschäftigen. Im Endeffekt sind die Menschen, die den Unterschied machen. Ich würde aber trotzdem noch mal auch gern auf dein spezielles Business rein. Ich glaube, meine Frau, die diesen Podcast mit Sicherheit hört, wird mit Sicherheit auch sagen, ey, wenn du schon so einen Experten hast, dann kannst du jedenfalls auch mal die Fragen in unserem Bereich stellen. Ich kenne das von mir und meiner Frau auch. Wir kennen uns, wir sind seit 10 Jahren verheiratet. Ganz tolle Ehe, 2 wunderbare Kinder. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist schon wirklich so. Ne? Also wenn 2 Kinder, also vorher bist du alleine und wie du schon sagst, ey, ich gehe heute Abend nochmal dahin oder ich gehe mit den Jungs nochmal ins Stadion oder du, ich komme eine Stunde später. Heute ist das natürlich anders. Ne? Kinder müssen rechtzeitig fertig werden, essen zusammen Abendbrot und das. Wie sind das genau die Probleme, die Paare haben, die zu euch kommen? Ist das meistens durch Kinder oder gibt's auch, vielleicht magst du auch mal einen anderen Grund erzählen, wie Leute vielleicht im Alltag verloren. Was sind so die Themen, weswegen Paare zu euch kommen und was macht ihr, um die wieder davon, man hat sich ja mal aus Liebe geheiratet, also um sie auch zu stärken. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, es ist ein Punkt, dass dadurch, dass die Kinder sind ja nicht der Auslöser, sondern eigentlich ja nur das, was die Kinder mit sich bringen, nämlich, dass man auf einmal die Bedürfnisse von jemandem stillen muss, der sie nicht selber stillen kann. Und dass man eben zum Beispiel Schlafmangel hat, Zeitmangel hat und so weiter. Das sind eben ja Dinge, die durch die Kinder einfach nur entstehen. Und dann werden einem die Probleme, die man schon hatte, bewusst. Also ein Problem, was dadurch entsteht, ist eben, dass man durch Kinder zum Elternpaar wird. Und dadurch, dass die Kinder eben dann die Bedürfnisse im Vordergrund haben, muss das Liebespaar so ein bisschen zurückstecken. Wir nennen das mal so, das Liebespaar, das wird ein bisschen pausiert. Ja. Das hält das Liebespaar aber nicht so lange aus. Das heißt, wir müssen zeitnah dafür sorgen, dass wir dem Liebespaar wieder freie Zeiten schaffen. Ja, also wir müssen zeitnah uns, ja, Ina sagt immer, so ein Dorf kreieren, dass wir so ein Dorf haben, was uns hilft. Wir brauchen irgendwie die Oma, den Opa, Tante, Onkel, ne, irgendwen, der unterstützt, der als Babysitter da ist, der frühzeitig mit in die Bindung des Kindes eintritt. Und so dass das Liebespaar eben Auszeiten bekommt, ne, und eben auch für sich da sein kann. Und man muss da eben ab dem Moment aktiv auch für sorgen. Das ist eben der große Unterschied. Vorher, bevor die Kinder da sind, da passiert das alles recht natürlich. Man hat Impulse, ich habe wieder Bock, mit ihm Zeit zu verbringen und so weiter. Lass mal was zusammen machen, lass mal wieder eine Date-Night machen, lass mal wieder weggehen, lass mal dies. Und das ist eben schwierig, wenn man an so einem Punkt ist, wo man eigentlich täglich damit zu tun hat, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Das ist immer auch natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie herausfordernd das Kind ist. Das ist ein Punkt. Dann ist es ein weiterer Punkt, dass heutzutage in den 30ern bei vielen extrem viel zusammenläuft. In den 30ern läuft bei vielen zusammen Karriere ausbauen, heiraten, Kinder bekommen, Haus bauen, kaufen, weitere Projekte, die noch so anstehen. Das kommt heutzutage alles so geballt in den 30ern. Das Gefühl ist, früher war das alles eher so mehr ausgedehnter. Da hat man schon in den 20ern die ersten Dinge davon gehabt. Also meine Mutter hat mit Anfang 20 geheiratet, mich mit 24 bekommen. Die haben irgendwie, sie 30 ungefähr waren nachher, das Haus gekauft und so. Das hat sich alles viel weiter auseinandergezerrt. Da ist so Thema für Thema irgendwann gekommen. Und heute kommt das so geballt irgendwie Anfang, Mitte der 30er. Ja, weil man hat dann lange studiert vielleicht, hat angefangen, die Karriere aufzubauen. Ja, und dann geht das so in dem Moment nachher los. Also das heißt, da ist so eine Rush-Hour. Und dann natürlich die ganzen typischen Themen, ne? Affäre, Fremdgehen, Fremdverlieben, einfach so Streit in der Partnerschaft, ne? Differenzen durch verschiedenste Dinge, die kommen. Und dann so der letzte Punkt, denn so meistens ist es irgendwann so Ende 40, Anfang 50, wo die Kinder vielleicht so das jüngste Kind 14, 15 ist, was man hat. Und man dann nach der langen Zeit sich als Paar anguckt und sich fragt, wer bist du denn eigentlich? Ne? Und dann sagt Mensch, irgendwie haben wir die letzten Jahre uns mit ganz vielen Projekten und Hausrenovierung und Sanierung und Kinderkriegen und Kinder großkriegen und alles beschäftigt, aber irgendwie haben wir uns gar nicht mehr so richtig um uns gekümmert. Und dann kommt so der Punkt, wo beide sich fragen, passt das noch? Also haben wir uns jetzt auf dem Weg zu sehr verloren oder kriegen wir den Weg wieder zusammengeführt?
Und da haben sie natürlich, also ich finde das super, dass sie sowas machen, weil ich glaube, dass ganz viele Leute, die da draußen zuhören und die jetzt ehrlich zu sich selbst sind, das kennen, wovon du sprichst. Auch wenn wir eine tolle Beziehung haben, eine tolle Ehe, sind ganz viele Dinge, die du da erzählst mit Zeit und Zeit für sich. Natürlich merkt man das. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du das in der Theorie erzählst, dann würde jeder sagen, der Florian hat recht, das müssen wir machen. Wie bringst du aber die Leute dazu, das wirklich zu tun? Weil wenn du nach Hause, also auch wenn die bei euch ins Coaching gehen und so, kommst nach Hause, die Kinder ziehen dich ja unheimlich schnell wieder in den Alltag zurück. Hast du da einen kleinen, kannst du da so einen kleinen Einblick geben, wie ihr versucht, das auch nachhaltig in die Paare zu integrieren?
Also erstmal, wie kommen die Paare vielleicht zu uns? Also meistens immer erst an dem Punkt, wo die Krise da ist, ne? Wo vielleicht schon das erste Mal so irgendwie, vielleicht ist es besser, wir trennen uns, auf den Tisch gekommen ist. Also häufig an einem sehr späten Punkt, ne? Das wäre eigentlich viel schöner, wenn man deutlich früher kommt, wenn man so sieht, Mensch, da gibt es Differenzen, die größer werden. Man merkt, Mensch, vielleicht auch der Streit wird manchmal ein bisschen häufiger. Vielleicht sollten wir da mal präventiv vorsorgen, bevor wir jetzt da wirklich in eine Krise hineinlaufen. Und dann nennen wir es auch eher Paar-Coaching als Paar-Therapie. Aber dann ist es natürlich mit deutlich weniger Leid verbunden, ist deutlich schneller, ne? Und man könnte da viel tun. Wenn Paare bei uns sind und diese Themen haben, dann geht es meistens erstmal darum, überhaupt das Fundament wiederherzustellen zwischen den beiden. Das heißt, die haben normalerweise ja eine längere Konfliktspirale durchlaufen, eine längere Phase von Unzufriedenheit, bis sie an dem Punkt sind, dass sie in der Krise sind und sich dann auch melden. Und da sind viele Verletzungen passiert, ne? Also emotionale Verletzungen. Da hat der eine noch für das Thema Wut und der andere ist noch wegen dem Thema traurig. Und da ist was passiert. Und das arbeiten wir erstmal auf, dass das Fundament wiederhergestellt ist. Weil ganz vieles, was irgendwann nicht mehr geht oder worüber man irgendwann streitet, liegt eben an diesem Fundament, an diesen alten Verletzungen. Das heißt, unser erster Schritt ist immer, wenn wir das Ziel definiert haben, wir gehen an den Punkt zurück, wann war es mal gut? Weil irgendwann war es in der Beziehung gut. Da sind wir auch in der wertschätzenden Haltung zueinander. Und dann lösen wir Verletzung für Verletzung auf, die dann gekommen ist, und schieben den Punkt, wann war es mal gut, ins Heute. Ja, und dann ist das Fundament wiederhergestellt. Wenn das Fundament wiederhergestellt ist, finden wir typischerweise für ganz viele Dinge viel einfacher eine Lösung, weil es total schwer für etwas eine Lösung zu finden, auf Beziehungs- oder Sachebene, wo noch Wut drin steckt. Wenn da Wut drin steckt, fordere ich typischerweise mehr, als ich eigentlich fordern würde, was eigentlich gerecht wäre, weil ich einen Ausgleich für meine Wut haben möchte. Ja, und das brauchen wir erstmal, dass das sich verändert. Und dann geben wir natürlich ganz viele Tools rein, verschiedenste Dinge, die gebraucht werden. Wie findet man wirklich stimmige Kompromisse? Wie gibt man wirklich Feedback? Wie löst man emotionale Verletzungen wirklich auf? Was sind die Sprachen der Liebe und wie kann man damit vernünftig umgehen? Welche Missverständnisse gibt es typischerweise in Kommunikation, weil man gar nicht weiß, wie man selber filtert oder wie der Partner filtert? Da gibt es ganz viele Unbekannte und da gibt es auch ganz viele Dinge, die wir tatsächlich falsch gelernt haben. Also wir haben falsch gelernt, uns zu entschuldigen. Wir haben falsch gelernt, Kompromisse zu schließen. Ja, wir haben da einige Dinge auch wirklich nicht sinnvoll gelernt, muss man sagen.
Ja, deine Worte stimmen einen schon nachdenklich. Ne? Ich meine, wahrscheinlich ist das auch bezogen auf den Alltag, ein Thema, wo du nicht immer unbedingt so viel, Menschen beschäftigen sich ja auch nicht so gerne mit sich in vielen Situationen, lassen sich gern ablenken. Aber ich glaube, so wie ich das wahrnehme, ist auch einer euer größten Benefits für die Menschen, dass ihr Dinge ja auch klar ansprecht und nicht drumrum redet. Stimmt das? Ja, ne? So.
Ja, also die zu uns kommen, die sprechen das auch schon sehr klar aus, was da los ist. Weil bei denen geht's um alles oder nichts eigentlich, ne? Also bei denen geht's jetzt wirklich darum, trennen wir uns oder nicht, ganz häufig. Das heißt, nicht immer oder teilweise oder eigentlich sogar selten kommen die Paare zu uns und beide sagen, wir sind uns sicher, wir wollen die Beziehung retten. Sondern typisch ist eigentlich, dass mindestens einer sagt, ich muss erstmal Klarheit finden, ob überhaupt wir noch zusammenbleiben oder nicht. Ja. Und dann kann es in Richtung Paartherapie, also Beziehung retten gehen oder in Richtung Trennungsbegleitung, je nachdem, was so in der Klarheit entsteht, weil die eben schon sehr lange sich in dieser Situation befunden haben.
Ist das, man kriegt ja auch, Florian, ganz oft mit, auch das kriegen wir beide ja auch mit, der Druck, du hast es gerade gesagt, steigt ja schon gerade in den 30ern. Ne? Du ein Haus, wir wissen alle, was die Preise gerade draußen sind, die Lebensmittelkosten steigen. Ist dieser ganze Druck, was auch das den Lebenskosten, Lebenserhaltungskosten angeht, zusätzlich Wasser auf die Windmühlen, um was dann sagst, okay, jetzt steigern sie sich komplett rein, weil, wie du schon gerade sagst, wenn Wut da sind, das kann ja auch nicht mit der Beziehung immer, braucht ja nicht immer nur mit der Beziehung, sondern heißt es, ja, wenn du mal mehr, also ich überspitze das jetzt mal, wenn du jetzt mehr arbeiten würdest, dann hätten wir diese Geldsorgen nicht, ja, wenn du einen anderen Job, und man wird dann ja auch sehr, sehr gar nicht mehr, man geht so auf die emotionale Ebene, dass man gar nicht mehr rational ist. Glaubst du, das hat auch mit diesen Umständen zu tun?
Ja, das hat mit diesen Umständen natürlich auch zu tun. Das spielt damit rein. Ne, aber auch das häufig auch selbstgemachter Druck, weil man eben unbedingt einen gewissen Lebensstandard haben möchte. Auch eben durch die Vergleichbarkeit, glaube ich, viel hervorgerufen. Ich glaube, wir neigen insgesamt als Gesellschaft dazu, uns schwerer mit weniger zufrieden zu geben. Ne? Also, dass wir sind damals als Kinder, ich bin, glaube ich, in meiner gesamten Kindheit 3-mal in Urlaub gewesen. Und alles in Deutschland. So, ne? Und das war okay. Ich war 6 Wochen lang in den Sommerferien im Schwimmbad. Das war alles gut.
Ja.
Das war okay.
Ne? Geile
Ich habe mich wohlgefühlt. Ja. Ich bin Skateboard gefahren, hab Fußball gespielt, ne? Hab ein bisschen PlayStation gespielt. War alles gut. Ne? Und heute ist dann, reicht das nicht mehr. Ne? Heute willst du dann mehr. Heute brauchst du die großen Reisen, willst lange weg sein. Ne? Dann wird man offensiv gefragt, Mensch, wo wart ihr denn im Urlaub? Ne? Es ist Standard, im Urlaub gewesen zu sein. Und ich glaube, dass da insgesamt einfach dieser Druck herrscht, dazugehören zu wollen. Weil es dreht sich ja immer alles um Zugehörigkeit. Das ist ja das Wichtigste für uns innerlich, dass wir zugehörig sind. Und wenn wir uns eben nicht, wie auf Social Media oder im Umfeld präsentiert, das leisten können, was sich andere leisten können, dann sind wir nicht zugehörig. Ja, und das, die Schwierigkeit ist ja auch immer, dass alle ja nach außen hin immer so ein Optimum präsentieren.
Ja,
also wir haben ganz, ganz oft Paare bei uns, die sagen, ja, also im Umkreis, da wird keiner denken, dass wir eine Paartherapie machen. Nach außen hin, da sind wir für viele das perfekte Paar.
Ja, das ist genau, also irgendwie so ein Spiegel der Gesellschaft, den du gerade beschreibst. Man ist immer im Außen, man ist immer im Vergleichen, aber sich einmal um das zu kümmern, was wichtig ist, nämlich man selbst, die Beziehung, die Emotionen, die Selbstreflexion, die kommt da, glaube ich, oft zu kurz. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, es geht eigentlich, also das ist jetzt nur meine Interpretation, gar nicht so oft um das Körperliche, um die körperliche Zuneigung. Es ist ganz viel diese emotionalen, seelischen und die seelischen Verletzungen. Das
ja, bei unseren Paaren schon, hat natürlich auch regelmäßig zur Folge, dass das Körperliche auch nachlässt. Ne? Weil auch da ist das Gleiche, ne? Wenn ich jetzt zu jemandem schlechte Gefühle habe, wenn Streit da ist, dann lässt die körperliche Nähe nach. Ne? Und insbesondere für die Frauen ist diese Verbundenheit, das Wir-Gefühl, eine gewisse Harmonie ganz wichtig, um körperliche Nähe zuzulassen. Ne?
Genau.
Genau.
Ich glaube, da sind die Männer eher einfacher gestrickt oder anders gestrickt. Jedenfalls kann ich das gut nachvollziehen. Wie ist das eigentlich, wenn ihr so ein Paar in eurem Coaching habt und da die kommen wieder auf den guten Weg? Kriegt ihr das denn mit? Kriegt ihr da Feedback? Kommen Paare zu euch und sagen, Mensch, ihr beiden, vielen Dank, wir haben wieder eine glückliche Ehe. Kriegt man da auch so ein bisschen, ja, Bestätigung?
Ja, bei mehrere Seiten. Ne? Also das eine ist, dass man natürlich durch den Podcast ab und zu mal Feedbacks bekommt. Ne? Oder so die Videokurse, die wir auch haben, dass jemand sagt, Mensch, das hat mir schon sehr geholfen. Und im Coaching ist es ja so, dass es irgendwann auch einen Abschluss gibt und wir dann ja mitbekommen, wie dieser Abschluss ist. Ja, also wie geht das, wie geht's dann nach dem Coaching weiter, bekommen wir auch manchmal mit. Denn uns hat gerade letztens per WhatsApp unser allererstes Paar, was wir im Coaching hatten, ein Feedback gegeben, wie es sich bei denen entwickelt hat. Aber auch so bekommen wir immer mal Feedbacks, was so passiert ist.
Sehr schön. Da haben deine Augen gerade voll gestrahlt, wo du das erzählt hast. Da kommt man so richtig, richtig sehen.
Ja, ist sehr aufregend, ne? Das erste Paar, da denkt man mal zurück, weil da dachte man so, hoffentlich fragen die nicht, wie viel Erfahrung wir schon haben. Ne? Weil ich glaube, kein Paar möchte hören, ihr seid die Ersten, sondern möchte eigentlich eher jemanden haben, der viel Erfahrung hat. Aber hätten die, sie haben nicht gefragt. Mhm. Hätten sie gefragt, hätten wir offen ausgesprochen, was ist.
Das glaube ich auch.
Aber tatsächlich, wir haben es nachher mit dokumentiert, das 55. Paar ist das erste, was gefragt hat, wie viele Paare wir schon gecoacht haben.
Ah, siehste. Und mittlerweile, 60, ne? Mittlerweile seid ihr Experten. Und
ja, wir sind jetzt 4-stellig bei den Paaren, also über 1000 Paare haben wir schon gecoacht.
Und wenn jetzt im Podcast ein Paar ist, die sagt, Mensch, da hat der Florian und der Holger, die haben so viele Themen angesprochen, die haben mich auch getriggert. Wie erreicht man euch am besten? Was können die Leute erwarten? Wie ist so der erste Kontakt? Erzähl noch mal ganz kurz da was drüber.
Ja, der erste Kontakt ist sicherlich über die Website zu gehen, ne? www.lebensidealisten.de. Und dann macht das total viel Sinn aus unserer Sicht, dass man tatsächlich fängt, Podcast zu hören. Wenn man dir zugehört hat, dann mag man das Format Podcast ja anscheinend auch. Dann macht das total viel Sinn, da erstmal ein Gespür für zu bekommen, wie arbeiten wir, wie ticken wir, wie sind unsere Glaubenssätze, fühlt man sich in irgendeiner Art mit uns verbunden und wohl, ne? Mag man die Stimme, mag man uns vom Typ her, weil das spielt eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Eben immer so mehrere Faktoren, die ganz wichtig sind, damit so eine Paartherapie dann auch Wirkung macht oder ein Paarcoaching. Das eine ist, man braucht natürlich erstmal das Gefühl, dass man sich grundsätzlich sympathisch ist. Das Gefühl, dass wir die Kompetenz haben, auch weiterzuhelfen und dass wir die Methodik, die wir da auch immer wieder anteasern oder auch mal tiefer reingehen, dass man sich damit identifiziert und das Gefühl hat, ja, die Methodik, die könnte mir helfen.
Super. Vielen lieben Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Vielen lieben Dank, lieber Florian. Wir packen alles in die Shownotes. Wo findet ihr die Website? Wo sind sie auf Instagram? Wie kann ich sie am schnellsten finden? Was ist das für ein Podcast, den sie haben? Wir werden alles in die Shownotes packen und viele Grüße auch an deine Frau. Ich finde das wunderbar, was ihr tut. Ich glaube, in der heutigen Zeit wo man unbedingt investieren sollte in gelingende Beziehungen, weil im Endeffekt ist das es, wo es im Leben drauf ankommt, in die Tiefe zu gehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dann auch wieder gemeinsame Leidenschaft füreinander zu finden. Vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast warst, lieber Florian. Und
danke, Holger. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Das ist ja auch immer schön, wenn es Spaß macht. Grüß deine Frau schön, macht weiter so. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram abonnieren. Kann ich mir mal, den Podcast werde ich mir anhören und den einen oder anderen Tipp werde ich mir bestimmt auch von euch loseisen. Also, bleibt schön gesund, macht's gut und viel Erfolg weiter.
Ciao.
Alle da draußen, schön gesund bleiben, weiter unseren Podcast hören und auch ihr alles Liebe und gut durch den neuen Monat. Bis dann. Ciao. Tschüss, Florian.
Tschüss.